SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Alexander Winkler. Bitte warten Sie. Einzelhandel, Kulturschaffende oder Solo-Selbstständige, die kommen sich in diesen Tagen, Wochen, ja Monaten des Lockdowns vermutlich vor wie in einer nicht enden wollenden Warteschleife. Warten darauf, dass sie wieder öffnen bzw. wieder arbeiten dürfen und warten auf Corona-Hilfen. Über beide Punkte haben heute Vertreter aus Wirtschaftsverbänden mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier, CDU, diskutiert. Vor allem bei den Unternehmen, die auf Corona-Hilfen warten, ist die Geduld fast am Ende. Schuhhändler Martin Ruck aus Ludwigsburg beschreibt die aktuelle Lage. So.
Es ist für den Handel derartig kompliziert, mit fürchterlichen Einschränkungen verbunden. Der Steuerberater ist teilweise überfordert und dann war es ja bis vorgestern gar nicht möglich, da einen Antrag zu stellen. Jetzt gibt es dann scheinbar die ersten Abschlagszahlungen, aber ich habe noch nichts.
Tja, so wie Martin Ruck geht es aktuell vielen. Deswegen fasst Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion mal den Stand der Auszahlungen bei den Corona-Hilfen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zusammen.
In Rheinland-Pfalz wurden nach Angaben der Investitions- und Strukturbank ISB bisher insgesamt knapp 400 Millionen Euro an Unternehmen und Selbstständige im Land ausgezahlt. Es seien jeweils 90% der Anträge für die Novemberhilfen und für die Überbrückungshilfe 2 abgearbeitet worden, die für den Zeitraum bis Ende Dezember vergangenen Jahres angesetzt war. Bei den Dezemberhilfen sind dagegen nur etwa 40% der Anträge bearbeitet. Auch in Baden-Württemberg stocken die Auszahlungen. Bei den Überbrückungshilfen 1 und 2 und bei den Novemberhilfen sind nach Angaben der L-Bank um die 3/4 der Fälle bearbeitet, bei den Dezemberhilfen etwas mehr als die Hälfte. Insgesamt wurden 1,1 Milliarden Euro ausgezahlt. Für die zuletzt aufgelegte Überbrückungshilfe 3 fließen bisher Abschlagszahlungen. Wie viel Geld genau, ist unklar.
Und jetzt soll vor allem alles schneller gehen. Das hat Wirtschaftsminister Altmaier beim Treffen heute versprochen. Neben weiteren Hilfen für Solo-Selbstständige und größere Unternehmen will er gemeinsam mit den Verbänden eine Öffnungsstrategie erarbeiten. Womöglich hat er damit sogar einen entscheidenden Stein ins Rollen gebracht, meint Franka Wels aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Eines kann Peter Altmaier besonders gut: beschwichtigen und Menschen einnehmen. Anders lässt sich nicht erklären, wie zahm die Vertreter von Handelsverband, Tourismuswirtschaft und Hotel- und Gaststättengewerbe im Anschluss an das Corona-Krisengespräch mit Wirtschaftsvertretern aufgetreten sind. An den Zugeständnissen kann es nicht gelegen haben, denn das war ja vor allem Nachbessern von Dingen, die vorher versäumt wurden, von Altmaiers Haus, aber auch vom Bundesfinanzministerium. Deshalb ist es zumindest interessant, dass die Wumms-Zwillinge Scholz und Altmaier sich nicht gemeinsam der Kritik der Branchenvertreter gestellt haben. Gerade mit Blick auf die Corona-Wirtschaftshilfen. Zu wenig, zu langsam, zu kompliziert und noch dazu fielen zu viele Betriebe durchs Raster, so die Klagen aus den Branchen. Ein Härtefallfonds soll jetzt denjenigen helfen, die bisher nicht zum Zuge gekommen sind. Solo-Selbstständige können auch endlich Hilfen beantragen. Diese und andere Erfolgsmeldungen hat Altmaiers Ministerium im Anschluss an das Treffen gewohnt professionell unter die Leute gebracht. Aber mal allen politischen Spin und die PR-Maschine eines angeschlagenen Ministers beiseite. Worum ging es heute wirklich? Und worum wird es auch bei der nächsten Ministerpräsidentinnenkonferenz gehen? Um Öffnungen. Altmaier und die Wirtschaftsvertreter wollen vor der nächsten Länderchefrunde noch einmal miteinander sprechen. Sein Haus sammelt schon jetzt Vorschläge der Teilnehmenden zum Thema verantwortungsvolle Öffnungsperspektive, die in weitere Beratungen zu einer Öffnungsstrategie einfließen sollen. Und die, so darf man annehmen, Altmaier mitnehmen dürfte in die nächste Runde der Ministerpräsidenten. Und welcher Ministerpräsident, welche Ministerpräsidentin sollte diese Vorschläge dann ablehnen? Der Druck in den Ländern ist ohnehin schon groß, auf kommunaler Ebene noch mal höher und unmittelbarer. Allenfalls die Bundeskanzlerin, aber die konnte sich zuletzt ja schon beim Thema Schulen nicht durchsetzen. Man kann das jetzt als Einknicken Altmaiers vor der Wirtschaft sehen, als Beginn eines Dammbruchs, Brechen einer Empörungswelle. Aber wer die Wirtschaft bei den Beratungen der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Chefs der Länder zumindest indirekt mit an den Tisch holt, der bringt auch das Thema Öffnungen auf den Tisch. Und das dürfte dann kaum aufzuhalten sein. Ansonsten dürfte die neue Sanftheit der Wirtschaftsverbände schnell Geschichte sein. Und es wäre nicht frei von einer gewissen Ironie, wenn ausgerechnet der bisherige Hochsicherheitsminister Altmaier so zum Ende zum Türöffner für eine Strategie werden sollte, deren Risiken sich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt kaum abschätzen lassen.
Der Kommentar von ARD-Hauptstadt-Korrespondentin Franka Wels. Es wäre sicherlich eine bösartige Unterstellung zu behaupten, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, wolle die Corona-Schulden von Raucherinnen und Rauchern bezahlen lassen. Tatsächlich aber soll die Tabaksteuer 2022 steigen.
Ab kommenden Jahr würde sich die Steuer auf klassische Zigaretten jährlich um rund 10 Cent erhöhen. Beim Tabakfeinschnitt für die Kleinpackung mit 40 Gramm ist der Steueraufschlag mit rund 16 Cent pro Jahr angesetzt. Erstmals überhaupt sollen E-Zigaretten, in denen nikotinhaltige Flüssigkeiten verdampfen, in die Tabaksteuer mit einbezogen werden. Und das würde E-Zigaretten deutlich teurer machen. In einem ersten Schritt sollen 2 Cent je Milligramm Nikotin anfallen. Bei einer üblichen 10mm Flasche mit der maximal zulässigen Nikotinkonzentration, die derzeit rund 5 Euro kostet, wäre das eine Verteuerung um 4 Euro. In einem zweiten Schritt würde 2024 der Steueranteil sogar auf bis zu 8 Euro steigen. Finanziell würde sich die Tabaksteuererhöhung auf alle Produkte durchaus lohnen. Von 2022 bis 2026 erwartet das Finanzministerium einen zweistelligen Milliardenbetrag an zusätzlichen Einnahmen. Vor 6 Jahren wurde die Tabaksteuer das letzte Mal erhöht. Volker Schaffranke, Berlin.
20.000, 30.000, 40.000 und jetzt sogar 50.000 Dollar. So viel Geld ist mittlerweile ein einziger Bitcoin wert. Die Kryptowährung hat damit heute erstmals die nächste Rekordmarke geknackt. Ja, und das ist ein ziemlich rasanter Höhenflug, erst recht, wenn man bedenkt, dass der Kurs vor etwa einem halben Jahr noch bei 10.000 Dollar lag. Doch die Digitalwährung ist umstritten. Und zwar nicht nur, weil jederzeit die Gefahr besteht, dass auch die Blase mal wieder platzen könnte, sondern auch der immense Stromverbrauch hinter dem Bitcoin-Netzwerk wird immer wieder kritisiert. Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion kann das genauer einordnen.
Der Bitcoin ist nicht nur eine Währung, sondern sowas wie das Gold des digitalen Zeitalters. Und Goldschürfen war schon immer aufwendig und verschlingt Energie. Die Schätzungen sind vage. Johannes Sedlmayr von der Uni Bayreuth, Hauptautor eines Gutachtens der Fraunhofer Gesellschaft, geht von aktuell 60 bis 120 Terawattstunden weltweit aus. Das entspricht dem Stromverbrauch von Tschechien bzw. Schweden. Wahrscheinlich verbraucht das Schürfen der Währung und die Absicherung des Zahlungsverkehrs über die Blockchain-Technologie weltweit 1% des erzeugten Stroms. Die Details sind sehr kompliziert und für Nicht-Informatiker kaum verständlich. Allerdings brauchen auch andere Systeme ja Strom. Ein großes Banken- und Kreditkartenunternehmen etwa kommt auf eine ähnliche Menge. Und das Videostreamen zur puren Unterhaltung dürfte weltweit das Doppelte bis Dreifache verbrauchen. Einer groben Abschätzung von Forschern des Oak Ridge Institutes in den USA zufolge ist es trotzdem aufwendiger, Bitcoins zu schaffen, als Gold zu schürfen. Allerdings ist nach dieser Rechnung Aluminium noch 6-mal energiehungriger als die Kryptowährung. Alle diese Rechnungen sind schwierig zu bewerten. Der Klima- und Umweltschaden variiert ja auch je nachdem, wo und mit welchem Strom und auf welchen Rechnern Prozesse ablaufen. Die meisten Experten weisen kritisch auf den hohen Energieeinsatz und die schädlichen Effekte durch die Kryptowährung hin. Viele betonen aber auch, dass der Bitcoin grundsätzlich geeignet ist, sogar als Puffer für erneuerbare Energien zu dienen. Und bei der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie, da gibt es mittlerweile deutlich effizientere Varianten als die, die Bitcoin nutzt. Werner Eckert, SWR Umweltredaktion.
Ja, nicht nur der Bitcoin hat heute einen neuen Höchststand erreicht, auch Rohstoffe wie Kupfer und Platin sind teuer wie nie und selbst der Börsenindex MDAX der mittleren Werte knackt nach gestern schon den zweiten Tag in Folge neue Rekorde. Nur bei den 30 größten Aktienkonzernen in Deutschland im DAX, da läuft es nicht ganz so rund.
Dieser Tage ist es schon eine Meldung wert, wenn ein Börsenindex mal keinen Rekord knackt. Und so legt der DAX heute eine Verschnaufpause ein und geht leicht unter Vortagesniveau bei 14.064 Punkten aus dem Handel. Auch wenn laut ZEW-Index Optimismus unter Analysten und Anlegern vorherrscht. Das Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung fragt regelmäßig Kapitalmarktteilnehmer nach ihren Erwartungen bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung. Und die fielen im Februar besser aus als gedacht. Die Befragten glaubten nicht an eine dritte Corona-Welle. Dafür sei jedoch ein erfolgreicher Verlauf der Impfkampagne notwendig. Bianca von der Au, ARD Börsenstudio, Frankfurt.